Ich liebe Wald. Das Gute ist, ich hab's ja schon mal erwähnt, mein Hund ist kein Jäger, er ist mehr der Beschützer. Neulich, als ich wieder in einen schönen Waldweg abbiege, steht da plötzlich ein Fuchs mitten auf dem Weg. Wir schauen uns an. Mein Hund scheint ihn nicht mal bemerkt zu haben, weil er mit Schnüffeln beschäftigt ist. Zur Sicherheit gucke ich zur Seite, hat er nicht. Aber als ich nochmal Blickkontakt mit dem Fuchs aufnehmen will, ist der schon völlig lautlos wieder verschwunden. So eine kurze Begegnung macht was mit mir. Und ich denke, das bringt bestimmt Glück, einfach weil so unerwartet. Ich habe in Folge 3 ja schon von der Unverfügbarkeit von Wildtieren gesprochen und der Faszination, die dadurch entsteht. Bei Füchsen muss ich sofort an Märchen denken, obwohl leider hat er da ja oft einen schlechten Ruf. Zu Hause suche ich nach Geschichten, in denen der Fuchs besser wegkommt und finde kein Märchen, aber einen Text von Bruder Franziskus, alias der heilige Franz von Assisi, dem nachgesagt wird, dass er mit Tieren sprechen konnte. Ich lese euch den Text vor und lasse ein paar Zeilen aus, auch weil einige schon zu viel verraten würden von dem, was später noch kommt. Er schreibt: Ihr lieben Füchse, mit großer Bewunderung wende ich mich, euer kleiner Bruder Franziskus, an euch. Denn unter allen Tieren des Waldes zählt ihr wahrlich zu den klügsten. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob wirklich alle sagen können, worin genau eure Klugheit besteht. Vielleicht gründet die Unsicherheit darin, dass ihr euch normalerweise den Blicken anderer entzieht. Wenn wir einander begegnen, dann geschieht das, weil ihr es wollt. Bemerkenswert ist dabei eure Achtsamkeit. Nicht das kleinste Geräusch, keine Bewegung und kein Geruch, sei er noch so unscheinbar, entgeht euch. Ihr habt uns Menschen daher wohl schon bemerkt, wenn wir den Wald noch gar nicht betreten haben. Manche nennen euch Reinicke und erzählen Geschichten von euch, in denen euch jegliches moralisches Gespür fehlt. Ich glaube immer mehr, dass das ein Missverständnis ist. Wenn es also heißt, dass ihr listig und schlau seid, dann bedeutet das nicht, dass ihr bloß den eigenen Vorteil sucht. Nein, List und Schleue stehen für etwas Größeres, ein Bewusstsein, das tiefer und weiter schaut. Schön, oder? Jetzt gibt's auf jeden Fall etwas über Füchse zu lernen, bei einem Mann, der sie auch versteht. Hallo, das ist mit Tieren sprechen. Ich bin Nathalie Putsche und freue mich drauf, mehr über die Fuchssprache zu erfahren in Folge 5, Hartmann und die Füchse. Nach über 5 Stunden Autofahrt bin ich diesmal in Überherrn im Saarland angekommen, in der Fuchsauffangstation von Hartmann Jenal. Abseits vom Ort, an einem Waldrand gelegen, wo Hartmann und seine Frau auch wohnen.
Hey, wer bist du denn? Bist du Charlie?
Direkt am Eingang sieht mich aus seinem Gehege ein Rotfuchs neugierig und fragend an.
Du willst noch nicht mit mir reden, ne? Das kann ich verstehen.
Bei Instagram habe ich immer wieder Füchse gesehen, die sich mit vielen unterschiedlichen Lauten ausdrücken. So klingt es übrigens, wenn ein Fuchs vor Freude ganz aus dem Häuschen ist. Und so bellt ein Fuchs zur Paarungszeit, um zum Beispiel den Partner anzulocken. So heult ein Fuchs, zum Beispiel um Reviergrenzen zu markieren. Es ist Fuchs-Lautsprache, die ich aus dem Soundarchiv einspiele. Einfach, damit ihr einen Eindruck habt, wie groß das Lautrepertoire von Füchsen ist. Denn als ich Hartmann Jenal besuche, sind die Füchse sehr zurückhaltend.
Charlie, da komm mal her.
Der Rotfuchs, der mich so neugierig anschaut, ist sowas wie Hartmanns bester Fuchsfreund hier.
Da komm mal her, Dika.
Seit 25 Jahren leitet Hartmann Jenal die saarländische Fuchsauffangstation und den dazugehörigen Verein. Hierher kommen vor allem Füchse, die verletzt gefunden werden oder Fuchswelpen, deren Eltern etwas zugestoßen ist.
Da gibt es oben auf dem Berg, das ist so ein gesonderter Teil, das ist total isoliert, weil da kommen dann die Füchse hin, die absolute Ruhe brauchen.
Insgesamt gibt es 9 überdachte Gehege zwischen 30 und 90 Quadratmetern mit naturbelassenen Böden und künstlichen Fuchsbauten, in denen sich die Tiere zurückziehen können.
Im Moment sind 6 adulte Füchse, ja.
Für die meisten Füchse, die hierher kommen, ist es nur eine Zwischenstation. Es sei denn, sie haben ihre natürliche Scheu verloren, so wie Charlie. Der wäre draußen in Gefahr und würde wieder Menschen aufsuchen, um an Futter zu kommen.
Über unsere Tierärztin ist er hierher vermittelt worden und er ist jetzt schon 6 Jahre hier. Mittlerweile sehr zugänglich, auch Besucher gegenüber. Ist ganz lieb geworden.
Findelkinder, die Hartmann als Welpen gerettet hat, zeigen ihm mit der Geschlechtsreife ganz klar, dass sie wieder gehen wollen. Sie würden sich dann immer mehr von ihm zurückziehen. Mehr dazu später. Hartmann schlägt vor, dass wir erstmal ins Vereinshäuschen gehen. Ein Container neben den Fuchsgehegen. Der Container ist voll mit Fotos, Büchern und Informationsflyern. Außerdem gibt es einen Behandlungstisch für die medizinische Versorgung der Tiere. Hartmann ist knapp 70, trägt Schlapphut und einen grauen, kinnlangen Bart. Und irgendwie sieht er aus, als hätte er den Schalk im Nacken. Ich finde, sein Gesichtsausdruck ist dem von Fuchs Charlie gar nicht unähnlich.
Wenn ich dann den Leuten das vermitteln kann, wie toll so ein Fuchs ist und wenn dann die Menschen noch Kontakt zu dem Tier aufnehmen können, dann ist es ganz toll.
Sagt er direkt, nachdem wir uns hingesetzt haben.
Wir hatten 22 Welpen dieses Jahr. Die haben ja schon ausgewildert. Die werden jetzt noch begleitet, also ich beobachte die immer noch.
Mit Wildtierkameras. Es gibt eine Futterstelle im Wald, wo er regelmäßig gespendetes Futter hinbringt. Auch Dachse und Wildkatzen würden das nutzen.
Sind Sie so der Waldpapa hier für die Tiere?
Manchmal, ja. Es darf natürlich offiziell nicht gemacht werden, aber ich kann es argumentieren, dass ich die Füchse nach wie vor noch begleite und das ist dann halt erlaubt.
Okay.
Die Auswilderung passiert in mehreren Schritten. Circa 4 Monate bleiben zum Beispiel Fuchswelpen in der Auffangstation. Dann bereitet Hartmann den Auszug vor. Die jungen Füchse bekommen eine Holzkiste in einem versteckt gelegenen Außengehege im Wald, wo sie immer noch Futter vorfinden und sich in der Not zurückziehen können. Nach der Eingewöhnungszeit bringt er die Füchse in der Kiste tiefer in den Wald, um sie dort endgültig auszuwildern. Die Futterstelle ist trotzdem noch eine weitere Möglichkeit, notfalls an Futter zu kommen.
Also viele Menschen denken ja, ein Fuchs ist so ein Wesen, was so zwischen Katze und Hund rangiert. Liegt man damit so ganz falsch oder ist es gar nicht so weit weg?
Sagen wir so, vom Bewegungsapparat her würde ich ihn mehr der Katze zuordnen. Aber der Rest ist hundeartig. Wenn ich Füchse domestizieren würde, käme ein Hund raus.
Füchse können wohl 20 Mal besser hören als wir und auch ihre Ohren unabhängig voneinander in verschiedene Richtungen drehen. Sie können Frequenzen wahrnehmen, die unsere Ohren nicht registrieren, wie zum Beispiel die Kommunikation unter Mäusen.
Womit würden Sie sagen, kommunizieren Füchse am meisten? Ist es eher die Bewegung? Ist es die Mimik?
Wie gesagt, das Verhalten ist mit dem Hund zu vergleichen, auch die Ohrenhaltung oder die Schwanzhaltung, beziehungsweise Mimiken, auch unter anderem über Laute. Ja, also ein Fuchs, der kann was erzählen.
Auch übers Fell, sagt Hartmann. Wenn sie drohen, ist es aufgestellt. Erinnert mich an den aufgestellten Kamm bei Dole Gunnar. Aber ein Dachs hätte noch mehr zu erzählen, meint Hartmann plötzlich.
Man sagt ja auch zum Dachs, der Grimmbart. Na, wenn der durch den Wald läuft und es passt ihm was nicht, da ist der nur am Murren.
Ist das so?
Ja, das ist so. Und die, okay. Greta, die Greta hat erzählt. Und die Leute hatten die Welt nicht mehr verstanden, wieso ein Dachs mit ihnen kommuniziert.
Mit einem Dachs habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber Hartmann peppelt auch Dachse auf.
Bei der Greta hatte ich bis nachts um 11, 12 Uhr im Gehege gesessen und mich mit ihr unterhalten.
Die Dachsin sei eng mit der Füchsin Nala befreundet gewesen. Und seine Frau meinte wohl mal,
du liebst doch den Dachs mehr wie mich. Aber ich hatte immer zu ihr gesagt, Greta, irgendwann willst du gehen und dann kannst du auch gehen. Ich würde mir zwar das Herz brechen, aber ich habe nie den Dachs so eingesperrt, dass er nicht hätte können gehen.
Und Greta hat mit ihrer Kraft tatsächlich irgendwann den Zaun weggeschoben und beschlossen, dass es Zeit ist zu gehen, noch vor ihrer Auswilderung. Nur die Gehege sind geschlossen, es gibt aber kein Eingangstor und vor den Gehegen führt sogar ein Spazierweg am Waldrand entlang. In diese bekannte Umgebung kämen die Füchse dann auch zurück. Hartmann nennt solche Füchse, denn hier sind ja vor allem Füchse, Freigänger. Ich will gerade fragen, ob er Greta und Nala noch mal wiedergesehen hat. Da kratzt es an der Containertür.
Hallo.
Hallo.
Frau Jenal bringt uns Kaffee und frisch gepressten Orangensaft.
Warum tun sich denn Dachse und Füchse so scheinbar mühelos zusammen?
Das liegt in ihrer Art. Es sind keine Konkurrenten im Sinne von, weil der Dachs ist ein Sammler, mehr vegetarisch unterwegs. Und der Fuchs ist ja als Beutemacher unterwegs. Es gibt sogar Bauten, da ist Fuchs, Dachs und Kaninchen drin. Der Dachs, der fängt an zu buddeln und legt sich Kessel an. Kessel, sagt man, wo sie dann halt schlafen. Der Dachs verliert dann irgendwann die Übersicht. Und dann sagt der Fuchs irgendwann, oh, hier ist aber locker reinzugehen.
Ja, Bude frei.
Ja, und nebendran geht das Kaninchen. Und dann ist ein Burgfrieden.
Das kann man sich doch gar nicht vorstellen. Ja. Ich meine, warum ist denn der Fuchs das Kaninchen nicht?
Ja, das ist dann, wie gesagt, Burgfrieden, Nachbarschaftsverhältnis und die einer lässt den anderen leben. Füchse sind sozialer wie Menschen, kann ich Ihnen sagen.
Er erzählt mir, dass zu Fuchs Charlie jedes Jahr Welpen ins Gehege kommen, die der Fuchs adoptiert und sie füttert. Wenn Hartmann Charlie Fleisch gibt, dann versorgt Charlie wohl zuerst die Welpen und zu allerletzt erst sich selbst.
Ihr Verhalten in der Familie, es ist sowas von vorbildlich. Sie rügen und sie lieben, sie kuscheln. Also es ist alles, was man in der Familie so erlebt. Und sie sind für ihre Kinder da, sie machen alles für ihre Kinder. Mittlerweile ist es leider so, wie bei uns in der Gesellschaft, es gibt sehr, sehr viele alleinerziehende Füchse, weil halt einfach sinnlos die Füchse bejagt werden.
Schon am Telefon erfahre ich, wie sehr das Thema Jagd an seinen Nerven zerrt. Aber bevor er mir davon erzählt, möchte ich noch ein bisschen mehr über Füchse wissen.
Wenn jetzt ein Fuchs verletzt oder krank oder als Findelkind zu Ihnen kommt, klar macht es einen Unterschied, ob es ein junger Fuchs ist oder schon ein erwachsener Fuchs, ne? Aber sagen wir mal ein erwachsener Fuchs, wie beginnen Sie denn Ihre Kommunikation mit dem Fuchs?
Es gibt Füchse, die wehren sich. Das kann ich natürlich dahin interpretieren, was ich will, aber ich weiß es ja, wenn die Tiere traurig sind und sie kommen her, ob ein Tier jetzt Angst hat, was man auch in den Augen sieht, ist was anderes, wie wenn sie herkommen und sagen, es ist schön, dass ich jetzt hier bin und man sieht es an ihren Augen, was sie alles erlebt haben. Das ist unterschiedlich. Das ist wie wenn ich Menschen kennenlerne. Der eine Mensch, da stimmt die Chemie, mit dem kann ich mich sofort austauschen. So weit sind die Tiere nicht von uns weg. Sie artikulieren sich nur anders.
Er sagt, dass der größte Fehler des Menschen sei, zu aufdringlich zu sein. Bei Tieren generell.
Man muss dem Tier selbst die Gelegenheit geben, das zu wollen. Und wenn ein Tier das nicht will, dann kann man sich auf die Hinterfüße stellen, wenn sie so geprägt sind, wie jetzt die zwei Füchse, wo ich eine Schliefenanlage habe.
In Schliefanlagen werden Füchse unter schlimmsten Bedingungen gehalten. Nur dafür, dass man Jagdhunde an ihnen ausbilden kann. Ich habe schon mal davon gehört. Hartmann erklärt, dass es ein künstliches Tunnelsystem sei, das einen Fuchsbau nachbilden soll. Die Jagdhunde werden immer wieder reingeschickt und auf die Füchse gehetzt, die nur durch ein Gitter getrennt sind von den Hunden. Die Füchse hätten jedes Mal Todesangst. Total traumatisiert seien die zwei Füchse durch Tierschützer bei Hartmann gelandet.
Der eine, der guckt mich mittlerweile an nach 4 Wochen. Der andere würde ich mich noch keines Blickes.
Auch der zugewandte Fuchs Charlie stammt aus einer Schliefanlage.
Ich kann heute mit dem machen, was ich will. Er spricht die gleiche Sprache. Ich höre ihm zu, er redet gerne.
Dennoch kann es passieren, dass Charlie beißt.
Weil ein Fehlverhalten von mir da ist, was ihm nicht gefällt. Und die Art und Weise, wie die Tiere dann mit ihren Artgenossen umgehen, genau das gleiche erlebe ich dann. Die beißen mich jetzt nicht fest, aber ich merke es, ne, dass sie die mir dann zeigen, bis hier und nicht weiter.
Wie lange haben Sie gebraucht, bis Sie das Gefühl hatten, okay, ich habe das Tier Fuchs in Sachen Kommunikation wirklich verstanden?
Sagen wir mal so, es kommt auf jeden einzelnen Menschen an, wie er die Verbindung zu einem Tier bekommt. Darum geht es nicht, dass man einen Hund an der Leine führen kann oder man hat einen Hund in der Wohnung und stellt ihm sein Futter hin und redet ab und zu mit ihm und wenn man weint, legt er ihm die Tränen ab. Tiere senden wie wir Menschen Frequenzen. Wenn man dann empfänglich ist für diese Frequenzen, dann entsteht schon eine Kommunikation, entsteht schon eine Verbindung zwischen Tier und Mensch. Und die Tiere sind noch viel empfänglicher wie der Mensch.
Mit Frequenzen meint Hartmann Chemie und manchmal auch Seelenverwandtschaft. Aber er könne sich nicht mit allen Tieren unterhalten.
Mit Pferden kann ich nicht reden. Pferde sind mir irgendwo nicht zugänglich. Ich komme mit Pferden nicht klar. Aber ich habe viele Wildtiere erlebt, wo man dann sagen kann, man ist empfänglich für die Tiere und kann sich mit den Tieren austauschen.
Aber auch wenn Hartmann inzwischen fast alles über die Verständigung von Füchsen weiß, kommt es vor, dass er noch überrascht wird. So wie von Charlie.
Wenn Sie sich jemanden in Abstand halten wollen, da reißen Füchse den Fang auf und geckern. Dann heißt es, komm mir nur nicht nah.
So hört sich Keckern an. Aufgenommen von Fuchs Charlie. Und das gibt's gleich auch noch öfter zu hören. Charlie hat bei seinem menschlichen Freund Hartmann aber begonnen, diesen Laut völlig anders einzusetzen.
Der hat das gemacht, wenn ich von ihm weggegangen bin. Jetzt gehst du nicht weg, jetzt bleibst du bei mir. So, und dann da hatte ich ein paar Reaktionen von ihm gemerkt. Er will beißen. Ah nee, doch nicht. So, wenn ich dann halt wieder kraule und bei ihm bleibe, dann ist es okay. Dann fühlt er sich wohl. dann macht er die Augen zu, dann pennt er halt ein bisschen und weh, ich höre dann wieder auf und dann geht das Meckern wieder los.
Hartmann glaubt, dass nicht nur über das Füttern Vertrauen entsteht, sondern vor allem, weil er so viel mit den Füchsen spricht.
In sanften Worten rede ich mit ihm, dem kann ich was erzählen von meiner Uroma. Oder erzählt ihm halt mal von einem Hund, den ich hatte, den ich so geliebt habe und der vergleichbar wäre mit ihm. So, und dann kommt dann halt durch die Stimme, kommt dann halt schon ein Kontakt. Die Tiere suchen dann schon die Zuneigung auch vom Menschen.
Mit einigen Füchsen konnte Hartmann im Laufe der Jahre echte Freundschaften schließen. Zum Beispiel mit Paulchen, der nach seiner Auswilderung über Jahre immer wieder zur Station zurückgekehrt ist.
Er war hier 13 Jahre Freigänger. Hat sich mit Kempfuchs vertragen. Das Heimkommen hat immer ein blaues Auge.
Oder auch Snoopy.
Der war so sozial gewesen. Und jedes Mal, wenn ich dann Futter hochgebracht habe, da hatte ich Lachs, so Lachskoteletts immer bekommen. Und hat dann immer gerufen, dass die Füchse von außerhalb kommen, um bei ihm Futter abzuholen.
Snoopy habe dann geheult. Und fremde Füchse aus dem angrenzenden Wald seien zur Fuchsstation gekommen, auf den zugänglichen Weg vor die Gehege.
Wie viel Fuchs steckt in Ihnen?
Ich muss ja eigentlich schon was Füchsisches an mir haben, wenn die Leute denken, ich kann sie nicht mehr all haben. Also ich bin schon anders wie andere. Ich merke das ja, das ist immer schon so gewesen. Von Kind an, ich war immer mit Tieren zusammen. Also die Beharrlichkeit.
Entfährt es ihm noch. Füchse können sehr strategisch vorgehen, wenn sie ein Ziel haben, sagt er. Nicht umsonst heißt es, du schlauer Fuchs. Und das versucht auch Hartmann zu sein, für den Schutz der Füchse. Vor knapp 25 Jahren, als er noch bundesweit als Investigativjournalist für große Zeitungen arbeitet, beginnt seine Zeit mit den Füchsen.
Dann gab es drei Leute, die sich massiv für die Füchse eingesetzt hatten. Und da war ich einer der Personen und hatte hier als erstes eine Fuchsstation.
Seitdem kämpft Hartmann. Er organisiert Mahnwachen und Demos, geht an Schulen, um Aufklärung zu machen und deckt auch als Journalist damals einiges auf, was im Wald schiefläuft.
So, und als ich hier die Station machte, dann bekam ich wahnsinnige Probleme vom Landratsamt, von dem dortigen Direktor, der war Jäger. So, und der wollte dann partout nicht, dass ich hier die Station unterhalte.
Er sagt mir, dass pro Jahr in Deutschland ca. 400.000 Füchse geschossen werden. Eine Zahl, die mir surreal vorkommt. Jäger sagen, nur so könne die Vermehrung der Füchse unter Kontrolle gehalten werden. Gegner halten die Fuchsjagd für überflüssig und kritisieren das grausame Vorgehen mit Hunden. Als eine Art Sport kam die Fuchsjagd im 16. Jahrhundert übrigens aus England. Dort ist die Fuchsjagd mit Hunden inzwischen verboten.
Ich bekomme hier Füchse ja 20, 30, 40.
Pro Jahr.
Von den 40, dann überleben vielleicht 20. Ich könnte ihn bis heute Abend erzählen.
Er meint die Geschichten, die er mit Jägern erlebt hat.
Wurden Sie selber auch schon bedroht?
Ja, klar. Ich habe schon mehrere Briefe bekommen und Anrufe bekommen. Wer wisse, wo der Kinder wohnen und auch das so ganz schlimm. Ich hatte einen Defender, den haben mir den Defender vor der Tür abgefackelt, Wohnwaren vor der Tür abgefackelt. Irgendwie ist das Pulver jetzt verschossen bei den meisten Jägern. Also sie merken, dass sie mich nicht an mich rankommen, dass ich nicht aufgebe, dass ich weitermache. Und ab und zu kommen noch so Querschläger, wie gehe mit meinem Hund spazieren, auf einmal höre ich Gekläffe. Da bin ich im Gekläffe nach und da war eine Schliefanlageprüfung. Ich die Kamera ausgeholt und gefilmt. Können wir Ihnen helfen? Sag ich, nein, ich filme nur hier. Stellen Sie das ein? Sag ich, nein, dann stellen Sie die Tierquälerei ein, dann höre ich auf zu filmen. Und so weiter. Dann ruft er die Polizei an. Und sagt dann, während ich filme, hier ist der Inhalt, der hat zu uns Nazis gesagt und stört hier die Veranstaltung.
Letztendlich kommt heraus, dass Hartmann nichts dergleichen gesagt hat. Die Aufnahmen beweisen es. Hartmann ist wütend und ich kann ihn verstehen. Der NABU hat den Rotfuchs übrigens zum Tier des Jahres 2025 gekürt. Dass der Fuchs mehr und mehr als Tier außerhalb der Jagd gesehen und anerkannt wird, liegt natürlich an Menschen wie Hartmann, der seinen Einsatz für die Füchse über sein eigenes Wohl stellt. Seit 8 Jahren ist er in Rente und kann sich ausschließlich um Füchse kümmern. Hilfe bekommt Hartmann von seiner Tochter Michelle. Bei Notfällen muss er auch Nachtschichten mit Infusionen einlegen.
Wie gehen Sie mit all dem Sterben und dem ganzen Thema Tod, den schweren Verletzungen, die Sie sehen? Wie gehen Sie damit um? Was macht das mit Ihnen?
Also ich habe jetzt bei mir in der letzten Zeit schon festgestellt, dass ich versuche, mir so einen Panzer zu schaffen, weil ich dachte, dann geht das dir nicht so nah, aber das schafft man nicht. Ja. Ich hatte ja diesen Dachs, wo das so abgerissen wurde, da hatte ich zu der Tierärztin gesagt, wenn sie stirbt, höre ich auf. Ich verkraft es nicht mehr. Ich hänge so sehr an ihr, weil mir zwei es geschafft haben, ihr Ohr wieder in Ordnung zu bringen. Wir haben die Angst ablegen können. Sie war bereit für hier zu überwintern. Ja, die machen hier die Winterruhe dann und dann im Frühjahr gehen die. Und sie hätte es verdient. Na gut, der andere Dach ist halt gestorben. Und das hat mich mitgenommen. Das gehen wir heute noch bei. Ne?
Okay.
Hartmanns Traurigkeit berührt mich. Ich schlage vor, dass wir nochmal rausgehen zu Charlie.
Jetzt fällt mir etwas auf, was mir natürlich auch bei Waldspaziergängen gerne mal auffällt. Es ist gerade der Geruch. Wonach riecht es hier so sehr streng?
Ja, jetzt wird es langsam streng, weil es kommt die Ranzzeit und die Rüden markieren jetzt mehr. Im ersten Gehege ist eine Fähe. Die ist angeschossen worden mit Schrot.
Ich kann sie nicht entdecken im Gehege.
Und dann die nächste Gehege, das ist halt der Charlie, der liegt da hinten.
Charlie, den ich beim Ankommen gesehen, aber noch nicht kennengelernt habe. Er sitzt hinten auf einem erhöhten Platz, zusammengerollt wie eine Katze.
Oh, wenn er das Bedürfnis hat, zu kommen, dann wird er es auch machen. Aber er entscheidet immer,
okay, wie
die Situation ist.
Noch stehen wir vor dem Gehege am Zaun.
Aber er kommt dann schon. Ja.
Hi, Charlie.
Charlie ist mittlerweile winselnd zu uns nach vorne gekommen und schiebt seine Nase durch das Gitter. Hartmann erklärt, dass er sich jetzt freut und dass das Charlies Einladung für eine Kontaktaufnahme ist.
Was? Hast du mit dem Finger geknabbert?
Das ist jetzt ein Gickern, ne? Jetzt haben sie ihn geärgert.
Habe ich ihn geärgert?
Ja, weil sie den Finger weggezogen. Das konnte er ja gar nicht haben.
Das ärgert ihn schon. Ja. Oh, entschuldige bitte, Charlie.
Ja, er wollte jetzt halt mit Ihnen den Kontakt haben und Sie ziehen die Finger weg. Davor hat er gemeckert und ist jetzt gegangen.
Charlie?
Der weiß auch, dass er Charlie heißt, aber er macht, was er will.
Charlie, magst du noch mal kommen? Ich zieh den auch nicht noch mal weg, den Finger. Versprochen. Charlie, komm noch mal her. Oh, komm noch mal her. Ich wollte dich nicht verärgern. Mhm.
Charlie läuft wieder in die hinterste Ecke seines Geheges. Ob Charlie sich doch noch ein bisschen mehr mit mir unterhalten möchte? Gleich geht's im Fuchsgehege weiter. Während des Gesprächs mit Hartmann Jenal frage ich mich, wie würden Waldtiere eigentlich reagieren und kommunizieren, wenn sie keine Angst vor uns Menschen haben müssten? Ich gebe die Frage weiter an Eva Meyer, die Schriftstellerin und Philosophin, mit der ich mich für diese Podcast-Reihe immer wieder austausche. Sie erzählt mir, dass es sogar Untersuchungen zu posttraumatischen Belastungsstörungen durch die Jagd gibt.
So many of these prey animals, deer, but also rabbits and birds, develop fear and anxiety. So they live in a constant state of fear because they can be hunted. Because humans are often like the super predator, right? Spreading fear. And if humans would stop doing that, then it's quite likely that other animals will become much more interested in humans. And you can already see this in young animals. They are usually less afraid because they've not learned to be so afraid.
Die meisten Wildtiere leben in einem permanenten Zustand der Angst, weil sie gejagt würden, sagt sie. Der Mensch sei sowas wie das Superraubtier. Und wenn Menschen nicht mehr jagen würden, wäre es sehr wahrscheinlich, dass Tiere sich mehr für uns interessieren. Sie meint, dass man das bei Jungtieren gut sehen könne. Sie seien weniger ängstlich, weil sie noch nicht gelernt hätten, ständig Angst haben zu müssen. Ich will mit ihr auch über Warnrufe sprechen, die sie in ihrem Buch erwähnt.
It's an interesting form of communication as well, that also sometimes includes altruism. Because when you call, you make yourself vulnerable to warn others. So it can even sometimes be a form of self-sacrifice because you show, hey, I'm here, and then the others know, oh, there's something happening, I have to move quickly.
Sie sagt, dass es eine interessante Form der Sprache sei, weil diese Art der Kommunikation auch manchmal was Altruistisches habe. Wenn ein Tier seine Artgenossen warnt, mache es sich verletzlich. Sie meint, es könne sogar eine Form von Selbstaufopferung sein.
And when you think about alarm calls, you might think that they only mean hey or go away, but Some non-human animals have really elaborate alarm calls, like prairie dogs. These are a species of ground squirrel that Konslobotchikov researched. He's a biologist.
Man könnte denken, Warnrufe sind nur sowas wie Hey oder Geh weg. Aber einige nichtmenschliche Tiere, sagt sie, hätten ihre Warnrufe wirklich ausgebaut. Sie erwähnt als Beispiel die Präriehunde. Das sind nordamerikanische Verwandte der Murmeltiere. Ihre Sprache erforscht der Biologe Konslobotchikov seit fast 40 Jahren.
And Slobotchikov showed that prairie dogs describe humans in detail. So when a human enters their territory, they tell each other, watch out, there's a human, but also mention the color of their hair, the color of their t-shirt, their size, the speed with which they are approaching. And they also do this for coyotes. And it's really nice because to us, it only sounds like, woof, 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 woof. Yeah, technological developments can help us to better understand these kinds of languages, and scientists can understand what the different elements in calls mean.
Der Biologe hat wohl herausgefunden, dass Präriehunde Menschen im Detail beschreiben können. Wenn ein Mensch ihr Revier betritt, würden sie nicht einfach sagen, hey, da kommt ein Mensch, sondern sie könnten ihren Artgenossen sogar die Haarfarbe, die Farbe des T-Shirts, die Körpergröße und die Geschwindigkeit beschreiben, mit der sich der Mensch annähert. Und das machen Präriehunde wohl auch bei Kojoten. Für uns würde das nur nach Bellen klingen. Aber mit Hilfe von passender Technik könnten Wissenschaftler verstehen, was genau die unterschiedlichen Warnlaute bedeuten. Übrigens, die meisten Insekten nutzen verschiedene Duftspuren, um sich gegenseitig zu warnen. Kriegen wir alles nicht mit, aber es passiert ständig um uns herum.
Charlie, was geht? Alles gut? Jo, 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 jo.
Könnte ich reinkommen und mit dem Mikro ein bisschen näher an Sie beide?
Ich stehe neben Hartmann, während Charlie auf seinem erhöhten Platz sitzt.
Alles gut?
Er lächelt ja. War das ein Knurren?
Ja.
Oh, weit entfernt von Lächeln, ganz falsch interpretiert. Ne? Aber er hat ein richtiges... Ja, er hat so ein Lächelgesicht.
Ja.
Was sagt denn der Charlie jetzt zu Ihnen so alles? Was denken Sie?
Das ist jetzt einfach nur ein Zwischendurchschmoren, weil ihm die Situation nicht gefällt. Das merkt man schon, also er ist schon mürrisch. Was will die mit dem komischen Ding da drin? Kann er nicht zuordnen. Ich bin ja...
Der Fuchs hat den Fang weit geöffnet. Hartmann soll bleiben und ich gehen. Ich mit meinem blöden Mikro.
Okay, Charlie, pass auf. Eine Abmachung. Ich bringe das gleich weg, wenn ich fertig reportiert habe, und dann streichle ich dich gleich ohne Mikrofon nochmal. Ist das in Ordnung?
Und als ob er verstanden hätte, schnuppert er an meiner Hand und senkt den Kopf.
Besser? Ah, bist du sanft.
Charlie lässt sich kurz streicheln. Das Wimmern signalisiert mir, dass es okay ist. Aber eine halbe Minute später rückt er wieder tief in seine Ecke. Als ich irgendwann das Aufnahmegerät weglege, lässt er sich minutenlang von mir den Nacken kraulen, nachdem er mich vorher gründlich beschnuppert hat. Ein Gehege weiter sind noch die Füchse Herr Lehmann und Herr Mogli aus Pelzzuchtfarmen.
Und sagst du auch irgendwas, Mogli? Oder
die reden nicht.
Nee? Warum? Okay, ist das wie bei uns Menschen, dass manche extrovertierter und manche introvertierter sind?
Ja.
Wir sind wieder drinnen im Container und stehen vor dem Behandlungstisch.
Für Tiere würde ich auch fast alles machen, aber ich wäre wahrscheinlich nicht in der Lage, eine Spritze zu geben einem Tier oder eine Infusion.
Also ich habe mehr Spritzen am Anfang verschossen, wie ich unter die Haut bekommen habe. Aber irgendwann lernt man es. Wenn es notwendig ist, ja, bleibt nichts anderes übrig. Man kann nicht für alles zum Tierarzt fahren, wo ich jetzt weiß, dass das Tier leidet und ich kann ihm jetzt mal die Schmerzen wegnehmen.
Hartmann zeigt mir noch ein internationales Magazin, in dem über ihn und seine Arbeit berichtet wird.
Da ist jetzt der Charlie, da ist der Paulchen, der hier mal war. Hier sind Welpen und das hier ist halt die Biografie über eine Person. So, und das ist natürlich schon eine tolle Sache, wenn man dann überlegt, der nächste Bericht ist dann halt über die afrikanische Elefanten. Oder wie hier Völker im Amazonas und dazwischen die Fuchsstation.
Dazwischen die Fuchsstation in
Überherrn.
Überherrn, ja. Bei Saint-Louis.
Genau.
Das ist nicht schön.
Kurz bevor ich gehen will, fällt mir doch nochmal ein, wo wir stehen geblieben sind, als Hartmanns Frau uns Kaffee gebracht hat. Bei der Geschichte von Greta der Dachsin, die zusammen mit der Füchsin Nala aufgewachsen ist. Ich will wissen, ob Hartmann die beiden nochmal wiedergesehen hat. In die Fuchsstation ist die Dachsin nicht mehr gekommen. Aber Greta war gar nicht so weit weg. Irgendwann rief ihn eine Frau aus dem Dorf an.
Hena, können Sie mal gucken kommen, bei uns ist ein Riesenauswurf im Garten. So, und dann bin ich dann halt runter und haben dann gesehen, dass ein Dachs ist, der da aktiv ist. Und also ich hänge die Kamera auf und die beiden sind zusammen groß geworden und die hatten sich super verstanden. Und die beiden waren an dem Bau. Die Greta hat gearbeitet, was ein Dachs ständig macht, der ist ja nur am Arbeiten. Und der Fuchs hat neben dran gesessen, hat dann zugeguckt und die Frau hat mich dann immer unterrichtet, dass die beiden halt sehr lange auch in diesem Bau waren. Und so lebt sie heute noch in dem Garten bei den Leuten.
Nein.
Doch.
Greta habe ihn nicht vergessen. Nur ihr eigenes Leben wieder aufgenommen, meint er. Zusammen mit der Füchsin Nala.
Darüber habe ich schon ein Kinderbuch geschrieben.
Oh no.
Über die beiden, okay. Greta und Nala, zwei unzertrennliche Freunde. Weil ich die Geschichte mit der Greta so fantastisch gesagt habe, ich kann die nicht einfach so gehen lassen. Darüber muss ich den Kindern erzählen.
Das war Mit Tieren sprechen, eine Produktion für SWR Kultur. Ich bin Nathalie Putsche und alle 7 Folgen plus den Prolog findet ihr in der ARD Audiothek. Von der Achtsamkeit der Füchse geht's in der nächsten Folge zu der Achtsamkeit von Katzen.
Ja, also ich glaube, Katzen liegen mir einfach im Blut und mein erstes Wort laut meiner Mama soll Maum gewesen sein. Das war das erste Wort. Ich habe nicht Mama gesagt, ich habe Maum gesagt. Wahrscheinlich irgendeine Mischung zwischen Mama und Katze, keine Ahnung.
Birga und die Katzen in Folge 6. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp für alle, die nicht nur Tiere, sondern auch ihren Garten lieben. Egal, ob ihr gerade erst anfangt mit dem Gärtnern oder schon ein echter Profi seid. Im ARD-Garten-Podcast Komm mit in den Garten gibt es alle 2 Wochen geballtes Pflanzenwissen, praktische Tipps und viel Inspiration für den eigenen Garten. Alle Folgen von Komm mit in den Garten findest du in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.